Andreas, komm doch mal schnell auf die Bühne. Also, du arbeitest für die Stiftung, für die Familie. Was muss man sich da drunter vorstellen, wenn man das so hört?
Ja, also genau genommen, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Also nicht nur die Berge sind schön, sondern auch die Lieder. Und ich muss unbedingt die Schweizer Lieder in meine deutsche Gemeinde importieren. Genau genommen heißt es Schweizerische Stiftung für die Familie oder Schweizerische Stiftung für die Familie. Ja, voilà. Also Scotcho, mal. Genau. Ja, für die arbeite ich seit vergangenem Jahr. Ich bin freiberuflicher Stiftungsmanager und über meine Schweizer Kontakte kam ich zu der Stiftung, die ein bisschen Unterstützung auch brauchte in der Zukunfts- und Neuausrichtung und bin da eingestiegen und es macht unglaublich viel Freude. Und ich habe gedacht, wenn ich eben in der Schweiz bin, meistens in Zürich und abends dann mir langweilig ist oder sonntags, dann gehe ich lieber unter die Leute, wie jetzt hier heute Morgen, und erzähle über die Stiftung und vor allen Dingen noch viel mehr Versuch, Familien zu stärken.
Gut. In dem Fall muss man fast annehmen, du hast selber auch Familie, oder wie sieht es bei dir aus?
Ja, sieht ganz gut aus. ist eine lustige Geschichte, ja. Ich habe mich verlobt. In der Schweiz natürlich, ist ja klar. Ich trage meinen Ring auch links und nicht rechts wie die Deutsche. Das sind so Anhängsel. Und aus unserer Ehe sind 3 Kinder gekommen. 2 Jungs und ein kleines Mädchen noch, 17, 15 und 9. Genau. Die sind jetzt gerade eben 400 Kilometer entfernt in Deutschland. Und über WhatsApp ist es aber immer gut zu überbrücken.
Wie sieht, oder wie muss man sich die berufliche Werdegang so ein bisschen vorstellen? Wie ist da dein Weg gewesen, dass du eben so den Weg zu dieser Stiftung hast gefunden? Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man das so kann lernen kann, diesen Job, oder noch nie von einer Lehre gehört.
Das stimmt, da hast du auch richtig. Das ist kein typischer Lehr- oder Studienberuf. Inzwischen gibt es zwar Studiengänge. Ich habe mal ganz früher Bankkaufmann gelernt. Ja, das war so meine erste Ausbildung. Die kann ich da gut gebrauchen. Dann habe ich Theologie studiert, 4 Jahre lang in der Schweiz. Unter anderem zusammen mit dem Frank Biegler, der ja hier ab und zu mal auch schon predigt aus Quad. Oder mit dem Peter Schneeberger, der ja vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt ist. Das sind so enge Freunde eigentlich von mir aus der Zeit vom Studium. Und ich habe dann nach einer Zeit als Jugendpastor über 10 Jahre, habe ich dann nochmal ein Aufbaustudium gemacht in Beratung und Sozialrecht, also wo mehr in diesen sozialen Beratungsbereich geht.
Okay. Gut, noch so als letzte Frage, so wie es jetzt klingt, fühlst du dich als Deutscher recht wohl hier in der Schweiz? Gibt es etwas, was du nicht kannst nachvollziehen oder nicht verstehst so an der Schweizer Gepflogenheiten?
Also mir geht es erstaunlich gut damit, ja. Ich habe auch jetzt den großen Koffer wieder mit dabei, damit ich viel über die Grenze schmuggeln kann, ja. Ganz klar ist die Schweizer Schoggi zum Beispiel, also in Deutschland, ich muss es sagen, darf man den Begriff Schokolade gar nicht, muss eigentlich was anderes draufstehen, Kakaoprodukt, in der Schweiz darf es Schokolade heißen. Ungewöhnlich das Tempolimit, ja, das muss ich schon sagen. Heute Morgen mit 120, ich hoffe, ich bin nicht geblitzt worden, ja.
Okay, cool, bist du da. Ich werde noch für dich und für deine Predigt beten. Ja. Ja, merci Vater, führst du uns. Merci, gibst du am Andreas die richtigen Worte zu mir. Merci, tust du unsere Herzen öffnen, dass wir offen dürfen werden für dein Wort. Ja, merci vielmals. Ja. Amen.
Amen. So kurz zur Vorstellung. Und es soll heute Morgen über die familienfreundliche Gemeinde gehen. Vielleicht noch kurz zur Stiftung. Ich habe das hinten mitgebracht, beziehungsweise zugeschickt. Das ist ganz druckfrisch aus Belp gedruckt, hier in der Nähe praktisch. Unser Magazin, was wir dreimal im Jahr rausbringen und ist ein interessantes Thema, starke Kinder für die Zukunft erziehen. Das könnt ihr euch einfach hinten gerne mitnehmen und auch noch mehr über die Stiftung euch darüber informieren. Familienfreundliche Gemeinde oder gemeindefreundliche Familie. Braucht es beides? Braucht es das überhaupt? Was sind Kennzeichen einer familienfreundlichen Gemeinde? Sind da viele Kinder? Gibt es da andere Kennzeichen? Ich würde euch jetzt mal aus dem Stegreif sicher als gut familienfreundlich schon mal einschätzen. Das mal schon vorweg. Eine gute Dynamik im Gottesdienst, glaubt meine Jungs und meine Kinder würden sich hier wohlfühlen. Also schon mal richtig, richtig gut. Aber müssen wir uns wirklich dem Thema so hingeben, familienfreundliche Gemeinde? Ist das nicht wieder ein neuer Gedanke oder ein Spleen? Vielleicht von der Gemeindeleitung, die sagt, wir müssen jetzt einfach plopp mal familienfreundlicher werden. Oder vielleicht noch mehr ein Spleen irgendeinem Programm aus den USA, ja, was manchmal ja so rüberschwappt und man sagt, okay, jetzt haben wir ein neues Programm importiert. Was hat es mit der familienfreundlichen Gemeinde auf sich? Und andersrum, was hat es mit einer gemeindefreundlichen Familie? Gibt es sowas überhaupt? Was ist eine gemeindefreundliche Familie? Ist es damit getan, dass die ein genügend großes Auto hat, wo sonntags alle reinpassen, damit man in den Gottesdienst fährt? Ist das Kennzeichen und Kriterien einer gemeindefreundlichen Familie? Ich möchte mal mit euch Folgendes machen. Und zwar, dass ihr zunächst mal mit mir zusammen die Augen schließt. Und jetzt stellt ihr euch mal bitte einfach die Farbe Orange vor. Ein wunderschönes Orange. Richtig klasse. Und jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Euer Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Vielleicht hat sich jemand sogar konkret so eine richtig schöne Orange vorgestellt. Es gibt ja ein Programm, vielleicht habt ihr schon von dem gehört, um das soll es nicht primär jetzt einfach auch gehen, aber das hat ganz viel auch eben mit familienfreundlicher Gemeinde zu tun, das Orange-Leben, Orange-Denken. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil das ist kein so richtiges Programm. Es hat so mit einer Einstellung, mit einer Haltung zu tun. Und ich versuche euch da ein Stückchen auch heute Morgen zu führen. Und deswegen ist die Farbe so orange passend zur Predigt auch heute Morgen und über all diesen Gedanken von familienfreundlicher Gemeinde. Orange Leben, dieses Programm hat eben viel weniger mit Programm, sondern mit Haltung, mit Einstellung und mit Statistiken auch zu tun. Es kam so aus einer Statistik heraus in den USA, wo man festgestellt hat, dass die meisten Jugendlichen in einer Gemeinde, wenn sie im Alter von den Jugendlichen sind, so zwischen 16 und 26, dass die nicht in der Gemeinde bleiben, dass sie vielleicht sagen, naja, hier war ich jetzt schon immer, meine Eltern sind da und so weiter, hier fühle ich mich wohl, meine Kollegen sind da. Nein, sondern dass die einfach irgendwann mal nicht mehr da sind in der Gemeinde. Bis zu 80%, hat eine amerikanische Studie herausgefunden, springen die Jugendlichen in dem Alter ab. Das ist interessant an dem Orange-Leben. Ich habe noch gelernt vor vielen Jahren, wir machen Jugendevangelisation, weil die meisten bekehren sich in dem Alter, was auch richtig ist. Aber das Orange-Leben macht den Fokus drauf, ist gut. Aber was ist mit denen 80%? Nicht die einfach unerreicht so sind von den Jugendlichen, sondern die in der Gemeinde groß geworden sind. Warum verlieren wir die? Und hat es familienfreundlich vielleicht auch was mit jugendfreundlich zu tun? Was sind die Ursachen dafür? Ich war ja viele Jahre lang auch Jugendpastor und habe dann so in verschiedenen Gemeinden von so Einstellungen und Haltungen was miterlebt. Vielfach kam ich hin und habe gesagt, so, wo ist die Jugend hier? Dann hat es geheißen, ja, Jugend ist so, die gehen alle studieren. Mit 18 gehen die alle studieren. Da habe ich mir gedacht, gehen die wirklich alle studieren? Kann das sein? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dann, genau. Dann bin ich an der Tankstelle vorbeigefahren im Ort, die so ein Treffpunkt der Jugendlichen ist. Mit Bum Bum, VW Golf und sonst was. Ja. Und da standen die 20, 30 Jugendliche im Alter von 18 bis 28. Und ich habe mir gedacht, nein. Studieren die? Nee. Die studieren das Leben, ja. Aber wie erreichen wir die? Warum sind die nicht in der Gemeinde? Woran liegt es? Wir machen uns Entschuldigungen zurecht, die studieren. Ich erzähle euch vom Steffen aus meiner Gemeinde. Es war ein Gemeindekind. Und ich war Jugendpastor in meiner ersten, es war die zweite Gemeinde. Und es ging so langsam aufwärts. Da war vor am Anfang nur eine Handvoll Teenies. Mit denen habe ich begonnen. Dann ging es so aufwärts. Und auf einmal ging es ganz stark abwärts. Es waren freitags nur noch 3 bis 4 Jugendliche da. Die waren immer da und immer die gleichen. Und wir haben Bibel gelesen und gebetet. Und es war super. Ich habe gesagt, das ist super mit euch, aber was machen die anderen? Warum sind die auf einmal nicht mehr da? Und ich habe gesagt, wissen wir nicht. Dann habe ich gesagt, okay. Und das war in der ersten Phase alles, fast alles Gemeindekinder, die in der Gemeinde groß geworden sind, wo die Eltern in die Gemeinde gegangen sind. Ich habe gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich werde ja schließlich für was bezahlt. Ja? Dann bin ich hingegangen und habe einen Brief geschrieben an die Jugendlichen, die nicht kamen. Habe gesagt, hier, ich plane bei mir zu Hause mit meiner Frau einen wunderschönen Abend für euch. Ich koche selber, es gibt was super Geniales zu essen. Und habe das Zukunftsabend genannt und habe gesagt, hier, an dem Abend geht es aber auch um was. Wenn du nur zum Essen kommst, bleib weg. Wenn du nicht weiter in die Zukunft mitgehen willst mit den Jugendlichen, musst du auch nicht kommen. Nur die, die entschieden sind, sagen, okay, ich will noch mal gucken, ich will eigentlich dabei sein. So, dann habe ich einen Anruf gekriegt unter der Woche. Von einem Jugendlichen? Nein, von einem Vater. Andreas, du, ich habe meinen Sohn jetzt soweit. Der hat natürlich als Eltern, als Vater den Brief auch gelesen mit, ich habe das auch kommuniziert und hat gesagt, da musst du hin. Wir bezahlen den, du musst da hin, so nach dem Motto, ja. Und er wollte einfach nicht. Ja, was er versteht, ist einfach ein Teenie gewesen. Ja, gesagt, ich habe im Moment andere Sachen im Kopf. Er war dann doch da, weil der Vater es wollte. Ich habe dem Vater erklärt am Telefon, hey, wenn du das ihm aufdoktrinierst, dann funktioniert es nicht. Ja? Und da habe ich gemerkt, hey, das hat viel auch mit Haltung und mit Einstellung eben tatsächlich zu tun. Ja? Deswegen lohnt es sich, dass wir drüber reden. Und dann ging es weiter, dass die tatsächlich studieren gegangen sind in der Gemeinde. Die erste war die Mira. Weil sie die Älteste war. Weil sie die Älteste war und fit war, war sie die beste Mitarbeiterin. Ohne sie lief nichts in der Anfangsphase der Jugendarbeit. Ich habe sie gebraucht. Auf einmal sagt sie, oh, ich gehe jetzt studieren. Ich habe gesagt, und was mache ich jetzt? Ich habe gesagt, du wirst dafür bezahlt. Dann bin ich hergegangen und habe gesagt, hey, das ist ein großer Bruch, wenn du jetzt gehst. Gerade die Mädels, die brauchen dich. Die ganze Jugend braucht dich. Wir waren dann so immer so 20 rum, freitags schon, 25. Und da habe ich gesagt, Mira, können wir Folgendes machen? Die hat so gute 100 Kilometer entfernt studiert. Lässt du dich auf den Deal ein, dass du einmal im Monat fest verbindlich freitags in die Jugend kommst? Und sie hat gesagt, ja. Und das war die Versicherung. Wenn sie weggegangen wäre, ich weiß nicht, dann wären wir Schritte zurückgegangen. Und ich bin auf sie zugegriffen. Wisst ihr, später habe ich gedacht, ich traue meinen Ohren nicht, als Jugendliche gesagt haben, du Andreas, ich glaube, ich studiere in der Nähe. Später wurde das selbstverständlich. Es wurde eine Haltung draus. Am Anfang mussten wir schon auch stark nachhelfen. Ihr kennt die Haltung vielleicht auch. Die Kinder gehen mal raus. Auch heute Morgen sind sie in Kinderbetreuung, Kindergottesdienst, Kinderchrille. Bei uns auch in der Gemeinde. Dann können wir in Ruhe Gottesdienst feiern. In meiner jetzigen Gemeinde, wo ich mit meiner Familie hingehe, war die Haltung da. Vor 5, 6 Jahren, als wir in die Gemeinde gewechselt haben. Es gab einen Kindergottesdienst, da haben sich viele Mitarbeiter drum auch gekümmert. Aber es war alles unstrukturiert, unkoordiniert und es war wirklich die Haltung, ja, ja, Hauptsache die Kinder sind weg und wir feiern in Ruhe Gottesdienst, ne, wisst ihr? Man konnte, wenn man Kindergottesdienst gemacht hat, wusste man nie, wann ist fertig. Und auf einmal stand man da, musste noch eine Stunde Programm machen mit den Kindern oder so, ja, und hat nichts vorbereitet, ja. Ich habe meine eigenen Kinder nicht das Gefühl gehabt, dass sie im Kindergottesdienst sicher waren, weil es nicht im Fokus stand, weil man froh war, es macht halt jemand. Was habe ich gemacht? Ich bin mit meiner Frau ins Team gegangen und wir haben Kindergottesdienst mitgemacht, damit es stabiler wird, damit es sich entwickeln kann. Und ich habe auch über das Thema in der Gemeinde gepredigt. Was sind jetzt also Kennzeichen einer familienfreundlichen Gemeinde? Woran erkennen wir das? Ich habe euch 4 biblische Kennzeichen mitgebracht heute Morgen. Das erste Kennzeichen ist, familienfreundliche Gemeinden leben ihre Berufung. Familienfreundliche Gemeinden leben ihre Berufung. Ja, versuchen wir. Aber was hat es mit Familie zu tun? Den Begriff der Familie gibt es in der Bibel so eigentlich gar nicht, sondern da gibt es immer andere Begriffe dafür. Haus, ja, ist so, oder auch das Volk steht, Israel steht als Synonym fast für Familie in der Bibel. Aber Haus ist so, die Hausgemeinschaft ist so der typische Begriff. Aber die Hoffnung für alle, eine Bibelübersetzung, die verwendet es zumindest zweimal. Einmal in der Apostelgeschichte 2, Vers 44. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. So wird die erste Gemeinde beschrieben. Wie in einer großen Familie. Und ein zweiter Vers in Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Ist es jetzt einfach nur ein Begriff, der da in die Hoffnung für alle eingeschleust wurde? Nein, ich denke, es ist viel, viel mehr. Es geht um Berufung. Alle, wenn man es frei übersetzt mal, alle waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Das ist im ersten Vers Apostelgeschichte. Waren zusammen, hatten alles gemeinsam. Auf was, wenn nicht auf die Familie, passt dieses Verhalten, diese Situation am besten als auf Familie? Und deswegen ist es hier auch mit Familie übersetzt. Sie waren ein Herz und eine Seele, sie waren ganz fest zusammen. Ein Schweizer Unternehmer hat mir ein Mail geschrieben die Tage und wir haben uns über das Thema Familie auch ausgetauscht. Wie können wir das in der Gesellschaft wieder bisschen stärker nach vorne bringen, weil da beschäftige ich mich leider auch mit, dass viele Strömungen auch gegen die Familie auch stehen und gehen. Und er schreibt mir in der Mail, Gottes Herz ist Familie. Gott denkt familiär, er lebt familiär. Es kommt aus ihm heraus. Er ist Gemeinschaft. Wir leben unter einem Dach mit Gott. Der zweite Vers aus dem Epheserbrief. Keine Fremden mehr, nun mit Heimat, wenn man es synonym übersetzt. Sympolitei steht da, also nicht nur Polites, die Bürger, sondern Sym, Mitbürger. Ihr gehört fest, eindeutig dazu. Zu was? Zur Schweiz? Zu Deutschland? Nee, zu Gottes Familie. Und jetzt, wo kommt der Familienbegriff? Da steht der Begriff vom Oikos, eben vom Haus. Ihr seid Oikos, also Hausgenossen Gottes. Ihr seid Bürger und noch mehr heißt hier, ihr gehört zu seiner Hausgemeinschaft. Ihr gehört zu seiner Familie. Gottes Herz ist die Familie. Wir leben als Christen unter einem Dach mit Gott. Er ruft in diese Familie. Das ist der Unterschied. Da wird man nicht biologisch hineingeboren. das ist so mit 18 und wo sind die Jugendlichen, sondern er ruft jeden Einzelnen. Ihr kennt den Vers aus Josua, Schema Israel. Dieser Vers, wo Gott persönlich sein Volk ruft. Mit der ganzen Vollmacht, die er nur reinlegen kann. Nicht irgendwo hinaus, sondern den Menschen spricht er an, sein Volk. Schema Israel, hörst du mein Volk, meine Familie? Gott ruft bis heute seine Menschen in die Familie. Und nicht nur einzeln, sondern auch als Gruppe. Schema, FEG Steffisburg. Ihr seid meine Familie. Schema, Bürger von Steffisburg. Ich rufe euch. Und er ruft nicht nur die Gemeinde, sondern auch die einzelne Familie. Schema, Familie Henny, kenne ich jetzt. Oder so ein bisschen. Familie Zehnter. Und wer auch sonst noch alles als Familie hierher kommt. Er ruft euch als Familie und auch dich als Einzelnen. Familienfreundliche Gemeinden leben ihre Berufung. Sie folgen auf diesem Ruf. Wenn Gott ruft, dann braucht es aber auch von unserer Seite eine Antwort. Dann braucht es von unserer Seite aus auch eine Entscheidung. Wir lesen das beim Josua so klar, als er seinem Volk sagt, hey, ihr lebt wieder irgendwo rum. Ja, ihr studiert das Leben, aber nicht Gott. Ich entscheide mich, ich will dem Herrn dienen, sagt er, dem Volk. Und er sagt auch interessanterweise nicht ich, wir sind ja sehr individualistisch geprägt, sondern sagt ich und mein Haus, ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und er überlässt es dem Volk, sagt, gefällt es euch nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch aus, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, den eure Väter gedient haben oder den Göttern der Amoriter? Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. In der Vorbereitung ist es mir auch ganz neu eingefahren, als Vater meiner Kinder, als Vorsteher einer Familie, zusammen mit meiner Frau. Und ich will auch mal ganz bewusst die Familienvorsteher ansprechen. Gott ruft eben nicht nur einzeln, wo man sagen kann, naja, er ruft die Familie. Er will die ganze Familie. Es braucht eine bewusste und klare Entscheidung, auch für uns als Familie, als Väter, als Mütter hier dem Ruf zu folgen, zu sagen, ja, wir als Familie. Dass die Kinder das auch spüren und sagen, meine Eltern sind nicht nur für sich irgendwie da entschieden und gehen in die Kirche und mir lassen sie das frei. Das ist der Trend unserer Zeit. Aber dass auch rüberkommt zu sagen, hey, wir folgen Jesus Christus. Das ist unsere Familie, die Gemeinde ist unser Zuhause, die Brüder und Schwestern, mit denen man sich sonntags trifft, das ist unsere erweiterte Familie, da gehören wir dazu. Das müssen die Kinder auch spüren. Eure Gemeinde ist so entschieden für Jesus, wie es die Familien sind. Und eure Kinder sind so entschieden für Jesus, wie ihr es als Eltern seid. Es hängt auch mit an uns, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, immer wieder neu, jeden Tag, ja, diesem Jesus folge ich. Es kommt mal so ein Tröpfeln rein, wo man sagt, oh, kommst in die Krise oder irgendwie. Es braucht immer wieder eine neue Entscheidung dafür, zu dieser Familie zu gehören. Es geht nicht um einen Preis zu gewinnen bei familienfreundlicher Gemeinde, nicht um irgendwie jetzt zielgruppenorientiert oder noch zielgruppenorientierter zu sein, sondern es geht darum, dass die Kinder nicht nur Teil eurer Familie sind, sondern auch Teil von Gottes Familie werden. Um nicht weniger und nicht mehr. Und Haltung heißt für mich an dem Punkt, wenn ich an die Kinder denke von euch, aus der Gemeinde und die darüber hinaus hier noch im Ort rumrennen. Dass wir keinen aufgeben. Dass wir nicht sagen, naja, wem es halt Spaß macht, der kann kommen. Dass wir keinen aufgeben von den Kindern, von den Jugendlichen. Dass wir ihnen nachgehen. Manchmal geht es nicht über ein Programm. Manchmal geht es nur übers Gebet. Familienfreundliche Gemeinden leben ihre Berufung und auch gemeindefreundliche Familien leben ihre Berufung. Das Zweite, familienfreundliche Gemeinden stellen Kinder in den Mittelpunkt. Auch da könnte man wieder sagen, es ist ein Spleen von Sozialpädagogen, von Leuten, die halt Kinder gern mögen. Ja, oder von einem Pastor, der sagt, wir machen jetzt mehr Kinderprogramm. Warum denn? Wir fühlen uns wohl, ist alles gut, wie es ist. Familienfreundliche Gemeinden stellen Kinder in den Mittelpunkt. Ihr kennt die Geschichte, die Jünger waren mal wieder mit sich selbst beschäftigt und haben diskutiert untereinander und haben gesagt, wer ist der Größte mal in Gottes Reich später? So, und dann stelle ich mir das vor, der Petrus, der hat dann gesagt, Jungs, ihr wisst ja Bescheid, ja? Ich bin im Wort am besten und ich glaube schon, dass ich hier eine Führungsrolle begleiten werde, dann in der himmlischen Heimat später. Ne? Stellt euch mal vor, so haben die miteinander gesprochen. Das ist kein Witz, das steht in der Bibel. Ja? Dann hat der Johannes von mir aus gesagt, also das steht nicht in der Bibel, aber so stelle ich es mir vor. Ja, Petrus, du bist schon gesegnet mit den Worten, das ist schon gut, wie du vorangehst, aber ich verstehe das mehr als Team. Und in dem Team wäre ich gern der Kopf. Ja? Und dann haben sie sich darüber gestritten, wer ist wohl der Größte und wer ist der Anführer im Himmelreich. Jesus hat es mitgekriegt und hat gesagt, geht's eigentlich noch? Mit was beschäftigten ihr euch? Habt ihr noch nichts verstanden? Jesus hat schon, wenn es drauf ankommt, Klartext gesprochen. Nicht so liebend herum. Ihr könnt mal überlegen, wenn vielleicht. Er hat gesagt, Jungs, so nicht. Er hat ein Kind hergeholt, hat gesagt, hier in eurer Mitte, schaut euch das Kind an. Wenn ihr so unschuldig denkt und glaubt und vertraut wie dieses Kind, dann können wir drüber reden, übers Himmelreich. Aber wenn ihr euch da nicht hineinversetzen könnt, dann kommt ihr gar nicht mal mit rein. Steht zumindest in der Bibel. Hat Klartext gesprochen mit denen. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr stellt die falschen Fragen. Ihr setzt die falschen Prioritäten. Wer ist der Größte im Himmelreich? Ihr dreht euch nur um euch. Jesus stellt die Kinder in den Mittelpunkt. Und nicht nur an dieser Stelle. Die andere Stelle, wo er sie segnet, steht in unmittelbarem Zusammenhang, auch in den Evangelien, wo die Eltern die Kinder bringen. Und die Jünger kommen auch wieder als Bodyguard, sagen, nein, no way. Unser Meister muss ruhig sein. Ja? Er kann keinen Kinderlärm gebrauchen im Gottesdienst. Er macht gerade eine Messe. Ja? Und Jesus hat gesagt, stopp, kommt her. Jünger weg, ihr habt es noch nicht verstanden. Mütter mit Kindern und Eltern mit Kindern, kommt her. Und da müssen wir lesen, was da steht. Wir lesen immer so von dieser Vollmacht, oder mir geht es so, ja, zack, die Jünger weg und die Kinder. Er hat sie gesegnet, steht drin in den Texten. Er hat für sie gebetet, er hat sie geherzt, umarmt. Wahnsinn, unglaublich. Er hat ihnen volle Zuwendung gegeben. Gott gibt euren Kindern volle Zuwendung. Und nicht nur 5 Minuten am Sonntagmorgen, die ganze Woche. Das ist Gottes Programm und das ist Gottes Plan. Er gibt den Jugendlichen, egal wo sie sind, an der Tankstelle oder sonst wo, er gibt ihnen Zuwendung. Das ist das Herz Gott. Er kann da gar nicht raus. Er kann doch nicht aus seiner Haut raus. Er liebt uns Menschen um jeden Preis. Und es geht bei den ganz, ganz Kleinen, geht es los. Es beginnt mit den richtigen Fragen. Nicht, wer ist der Größte im Himmelreich. Familienfreundliche Gemeinde beginnt, wenn wir uns fragen, wie lernen schon die kleinen Kinder Jesus kennen? Wie gewinnen sie in der Gemeinde ein Zuhause? Wie erzähle ich ihnen zu Hause in der Familie von Jesus? Wie mache ich das als Eltern? Da könnte man sich auch untereinander helfen, austauschen. Wie erreichen wir die Jugendlichen? Geben wir ihnen Heimat als Gemeinde? Haben sie uns bei uns den Raum, den sie brauchen? Physisch und auch von der Entwicklung ihrer Persönlichkeit her. Familienfreundliche Gemeinden stellen Kinder in den Mittelpunkt. Jesus war ganz schön radikal. Stellt euch vor, Jesus kündigt sich an, sagt, ich bin zu Gast in der FEG Steffisburg. Er kommt rein und sagt, hey, guten Morgen, heute bin ich bei den Kindern. Das, nichts anderes hat Jesus damals gemacht. Er interveniert mal und greift mal so paradox ein, wird man dem sagen, pädagogisch. Ich bin mal bei den Kindern. Und das Gute ist, heute Morgen ist Jesus bei den Kindern. Das ist Kindergottesdienst. Familienfreundliche Gemeinden stellen Kinder in den Mittelpunkt. Es ist eine Frage der Haltung. Nicht der Haltung, warum vom Programm her, dass wir sagen, wir machen nächste Woche die Lego-Stadt, eben damit Trubel ist und für die Kinder was angeboten ist, die sollen ja auch nicht zu kurz kommen, sondern es ist eine Frage der Haltung. Ja, für die Kinder, um sie zu erreichen. Ich habe euch ganz kurz nur Haltungen mitgebracht. Was heißt das, Haltung? Das ist so ein schwieriger Begriff, Einstellungssache. Das Erste, ich würde mir wünschen, für die Gemeinden, für mich selbst, immer wieder zu der Grundhaltung zurückzukommen. Jedes Kind ist ein einzigartiges Geschöpf Gottes, jedes Kind. Dass wir so mit Lego-Stadt, mit Kinderrille, mit allem, was wir machen, auf die Kinder zugehen. Jedes Kind. Die zweite Grundhaltung, dass ihr euch fragt, wie kann ich diesem Kind dienen? Und zwar nicht nur in der Gemeinde, sondern auch als Eltern am Anschlag zu Hause. Wie kann ich meinem Sohn, meiner Tochter dienen? Es geht im Stress oft verloren, gebe ich offen zu. Deswegen müssen wir immer wieder zur Grundhaltung zurück sagen, hey, wie kann ich meinen Kindern dienen in der Gemeinde und zu Hause? Die Grundhaltung 3, dass wir für die Kinder beten. Wir werden es auch nachher praktisch dann einüben mit Gebetskärtli, was die Mitarbeiter gemacht haben für die Kinder, die hier in der Gemeinde sind, damit sie so ein Gebetsgötti kriegen. Und ich ermutige euch, nehmt so eine Karte, betet mal ein Jahr für das Kind, was da draufsteht. Wenn ihr keine Wirkung erkennt, dann betet weiter. Wenn ihr Wirkung erkennt, betet weiter. Grundhaltung 4, Kinder zu Jesus hin lieben. Komme ich gleich noch dazu, was es mit der Liebe auf sich hat. Und Grundhaltung 5, Kindern Raum zu geben. Und das ist mir wichtig, ihnen Gedanken Raum zu geben, aber auch Kinder brauchen in der Gemeinde Räume, wo sie toben können, etc., wo sie kindgerecht eben sich aufhalten können. Das ist ganz entscheidend. Familienfreundliche Gemeinden stellen Kinder in den Mittelpunkt. Das Dritte, familienfreundliche Gemeinde ist nicht nur am Sonntag. Ich erlebe und spüre manchmal so die Haltung, als ob das so wäre. Familienfreundliche Gemeinde am Sonntag, da kehren wir den roten Teppich raus und machen schön auf. Das Gemeindezentrum hat geöffnet und man macht familienfreundlichen Gottesdienst. Ja, die Kinder haben ihr Programm und so weiter. Es ist nicht nur am Sonntag. Auch wieder nicht meine Erfindung, sondern ein biblisches Prinzip. Ihr kennt die Geschichte sehr wahrscheinlich von dem Mann, der in den Gottesdienst gehen wollte. Er hat gehört, Gottesdienst, heute Jesus persönlich kennenlernen. Er hat gesagt, da gehe ich hin. Es war jetzt kein angesehener Mann, ja. Er war ziemlich verschrien im Ort, ja. War so ein korrupter Banker, wird man sagen, vielleicht heute, ja. Kann ich sagen, habe ich ja selber mal gelernt, ja. Also er war da so, hat Geld gemacht, wo man eigentlich nichts verdienen kann und trotzdem verdient. Ja, bisschen betrogen und so, er war verrufen. Aber er hat gesehen, Mensch, heute Jesus persönlich, das hat ihn angesprochen. Er hat gesagt, wenn Jesus da wirklich persönlich zu erleben ist, gehe ich mal hin und guck. Jetzt war der nicht so groß gewachsen und der Gottesdienst war voll. Hat er sich gedacht, ich gehe auf den Baum hoch und schaue, dass ich Jesus auch sehe. Und dann der Gottesdienst war damals so ein Movement, Jesus Movement, die haben sich bewegt so, ne? Und Jesus kam mit der ganzen Masse dann an dem Baum vorbei, wo der Zachäus oben drin saß. Jetzt könnte man sagen, der Gottesdienst geht weiter und nachher war fertig, Jesus segnet alle und die gehen nach Hause. Familienfreundliche Gemeinde ist nicht nur sonntags, nicht nur im Gottesdienst. Was macht Jesus? Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus, in deiner Familie sein.
Haben wir das schon mal so gelesen? Wenn ich das so sehe mit dem Bild aus dem Jesusfilm, kriege ich Hühnerhaut, sagt man in der Schweiz. Dass Jesus uns anspricht und sagt, nicht nur sonntags im Gottesdienst, ich möchte gerne bei dir zu Hause mit dabei sein. Und wenn er das Zachäus sagt, dann sagt er das uns ganz genauso. Familienfreundliche Gemeinde ist nicht nur am Sonntag. Jesus kommt zu euch nach Hause in eure Familie, egal wie die aussieht, egal wie groß, wie klein. Er kommt in eure familiäre Situation mit. Er lädt sich selber ein. Er spricht schon deutlich. Lasst ihn rein, nehmt ihn mit nach Hause. Der Gottesdienst und auch die christliche Lehre, die christliche Unterweisung ist nicht nur eine Sache der Gemeinde oder des Sonntags, sondern eben auch eine Sache der Familie zu Hause. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der einzige Herr. Und du sollst diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen bleiben. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus bist, sitzt und wenn du dich auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du dich erhebst. Überall findet das statt. Das sagt Gott. Bitte nicht nur im Tempel etc., sondern zu Hause. Da gebt den Kindern die Worte weiter. Und das kann im Zweifel dann eben der Pastor oder der Jugendmitarbeiter nicht so gut wie die Eltern, die eben zu Hause sind und dem Haus vorstehen. Macht es, ich ermutige euch dazu. Beginnt, dass es in den Alltag hineingeht. Erzählt euren Kindern eure Geschichte. Wie viele Eltern haben das gemacht, die ihren Kindern erzählt haben, wie sie zum Glauben selber gefunden haben? Das ist sehr gut. Ich habe die Geschichte von meinem Vater erzählt, als ich so 16 war, habe ich die von meinem Vater gehört. Und die war unglaublich beeindruckend. Ich hatte sie vorher aber nie gehört. Und ich hatte sie gehört im Jugendclub, als mein Vater, der Pfarrer war, eingeladen hatten. Da habe ich die Geschichte. Erzählt sie ihnen früher, wie er zum Glauben gekommen hat. Bringt den Gottesdienst mit in den Alltag. Geht nicht nur Ostern, haben wir jetzt gerade gehabt, in den Gottesdienst. Sie sagen, Herr Ostern, gehen wir halt in den Gottesdienst. Das ist wichtig. Ja? Aber auch zu Hause Ostern feiern. Wir feiern seit vielen Jahren den Gründonnerstag zu Hause mit dem jüdischen Sederabend, so mit einer christlichen Variante. Haben wir irgendwo mal mitgekriegt. Und es ist so eine feste Tradition, wo man sich gedenkt, dem Volk Israel, wie das ausgezogen ist, also so die Mühsal der vergangenen Monate. Und man kommt dann ins Erzählen und sagt, was hast du mühselig empfunden und wie guckst du nach vorne, wofür können wir Gott dankbar sein. Solche Sachen versuchen wir bei uns in den Alltag einzubauen. Fragt die Kinder, wenn sie sonntags im Kindergottesdienst waren. Nicht nur, wenn sie reden, sondern sagen, wie war es heute? Was für eine Geschichte war dran und so weiter, dass ihr mit ihnen ins Gespräch darüber kommt. Es ist eine Sache, nicht nur vom Gottesdienst und vom Sonntag. In Apostelgeschichte 5 lesen wir auch über die erste Gemeinde. Sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen. Tempel und Häuser, beides ist entscheidend wichtig. Das vierte, familienfreundliche Gemeinde leben eine Pädagogik der Liebe. In Epheser 4, Vers 16 beschreibt Paulus, ihr seid auf Christus hin ausgerichtet. Das ist der Mittelpunkt für euch als Gemeinde. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und gehalten durch jedes Band, das ihn stützt mit der Kraft, die er in jedem Teil zugemessen ist. So wird der Leib in seinem Wachstum gefördert, damit er aufgebaut werde in Liebe. Kolosser 3, Vers 14. Über allem aber vergesst die Liebe nicht. Darin besteht das Band der Vollkommenheit. Das Band der Liebe oder das Band der Vollkommenheit ist ein Bild für Paulus vom Körper her. Das ist das, was er alles verbinden soll. Familienfreundliche Gemeinden leben eine Pädagogik der Liebe. Was heißt es? Dass ich nur eben, dass es wichtig ist, dass ich auf die Kinder mit dem liebenden Herz Gottes versuche zuzugehen. Wir haben das gelesen im Schema Israel. Ganz interessant. Du sollst den Kindern einschärfen. So lesen wir das häufig. Ja, es ist wichtig, dass wir ihnen die christliche Lehre vermitteln. Was steht aber zuvor? Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das steht allem voraus. Deswegen ist die christliche Unterweisung wichtig, dass wir nicht nur das Gesetz buchstabieren, sondern auch die Liebe immer wieder neu buchstabieren. Immer wieder auch in der Erziehung zu Hause und in der Gemeinde. Immer wieder zurückgehen, zu sagen, denke ich, rede ich und handle ich jetzt in der Liebe. Ich tue es oft nicht. Das merke ich. Bei meinen Kindern, ihr kennt es, wenn man oben rausgeht, wenn es jetzt wieder schief läuft. Das musste mal reinfahren. Und ich merke immer, je länger, je mehr, die Pädagogik der Liebe ist das Entscheidende. Mein Mittlerer ist 15, der ist mitten im Teenie-Alter. Und der ist größer als ich inzwischen. Ja? Und dann denke ich, jetzt musst du ihm richtig Kante geben. Manchmal muss man das. Aber dann gehe ich auf ihn zu, nehme ihn in den Arm und merke, es tut ihm so gut. Ja? Er ist noch gar nicht so erwachsen, wie er nach außen tönt. Und wir sind es ja. Ehrlich gesagt, wem tut eine Umarmung auch nicht auch gut? Uns allen. Die Pädagogik der Liebe ist nicht nur was in der Erziehung unserer Kinder, sondern auch im Miteinander. Immer wieder. Den, den ich nicht leiden kann in der Gemeinde, in meiner Familie, beten dafür. Zu sagen, hey, wie gehe ich jetzt mit dem liebenden Herzen von Jesus auf diese Person zu? Die Liebe dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, meine lieben Freunde. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Und ich habe dieses Band der Liebe heute Morgen mitgebracht, beziehungsweise einer von euch, ich weiß nicht, Thomas, ob ich es mir richtig gemerkt, Martin, genau, hat es mitgebracht, zur Verfügung gestellt. Und ich möchte gerne diesen Part einfach überleiten, auch mit den Gebetskärtlin, dass ihr euch auf ein kleines Experiment einlasst, und zwar, wenn wir schon darüber reden, Gemeinde als Familie, familienfreundliche Gemeinde, dass ihr das Seil mal durchgebt und dass wir das mal versuchen, zügig zu machen und einfach so, dass jeder irgendwie sich dran fassen kann. Ihr könnt dazu auch aufstehen, gerne. Das ist ein 50 Meter Seil, erkenne ich. Und versucht mal, das geben wir mal darum noch. Okay. Aha, das ist. Vielleicht nehmt das mal in die Mitte. So weit wie es sieht. Also ich lade einfach die ein zu sagen, hier das Experiment mache ich mal mit hier mit diesem Band der Liebe. Ich halte mich mal dran fest. Also heute Morgen ist es nicht genug, dass man Stuhl an Stuhl sitzt, sondern man hebt sich noch am gleichen Seil fest. Man geht nicht nur in die gleiche Gemeinde und gleich hammert es auch. So, stopp, stopp, stopp. Ich habe jetzt hier das eine Ende. Ihr könnt euch einfach zwischen rein, es ist in jedem Fall genug Platz. Wo noch Platz ist, zeigt da mal gerade kurz auf, dass noch Leute dann vielleicht dazu können. Da drüben hat es noch viel Platz. Ja, also für die, die jetzt von euch denken, Mensch, der Verrückte da aus Deutschland, was macht er mit dem Kletterseil? Die Idee vom Kletterseil kommt nicht aus Deutschland, das sage ich euch gleich. Ne? Das ist mit Sicherheit in der Schweiz erfunden worden, aber ich möchte ganz einfach dieses Band der Liebe damit symbolisieren. Und habe mir gedacht, so verrückt wie das ist, manchmal hilft uns sowas zum Anpacken auch mit nach Hause zu nehmen. Über all dem aber vergesst die Liebe nicht, darin besteht das Band der Vollkommenheit. Ich möchte mit euch in so einen Teil hinübergehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen schließen, müsst ihr aber nicht. Einfach, dass ihr euch am Band festhält. Und dass die von euch, die eigene Kinder haben, dass die einfach jetzt auch an ihre Kinder denken. Dass die ganze Gemeinde an die Kinder denkt, die sie kennt vom Sonntag her, die hier ein- und ausgehen. Dass sie vielleicht auch an die Kinder denkt und die Jugendlichen, die hier noch nicht ein- und ausgehen. Was wäre, wenn der Simon, der Peter, die Damaris oder wer auch immer jetzt hier als Kind, als Jugendlicher mit am Seil wäre? Es gibt sicherlich auch Jugendliche, die gesagt haben mit 14, 15, 16, nee, es bringt mir nicht so viel. Ich gehe nicht ins Teenie-Programm, ich gehe nicht in die Jugend, ich gehe nicht in den Gottesdienst, ich will andere Sachen, ich will das Leben studieren. Ladet sie ein, dass sie an dem Seil mitstehen. Weil es ist nicht nur einfach so ein Kletterseil, sondern das ist das Band der Liebe. Wo Gott selbst sagt, durch diese Liebe ist es spürbar und erlebbar und erfahrbar, dass ich alles zusammenhalte. Welcher Pastor kann schon sagen, dass er seine Gemeinde alleine zusammenhält? Welcher Vater und welche Mutter kann schon sagen, dass er seine Familie alleine schafft, zusammenzuhalten? Ich schaff's nicht. Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du das Band bist, ganz neu in unserer Mitte. Dass du uns als Gemeinde und als Gemeinschaft zusammenhältst. Dass du uns dahin führst, mit diesem Band, als der Leader, als der Anführer, was es heißt, Teil deiner Familie zu sein. Und Jesus, du hast ein Herz gehabt für alle. Für die Kinder, für die Jugendlichen im Besonderen. Wir bitten dich für alle Kinder und Jugendlichen, die jetzt nicht im Moment gerade hier mit anpacken können, dass sie im Geist mit anpacken können, dass du sie hierher führst. Wir bitten dich, dass du die Gemeinde aus den Kindern und Jugendlichen, die jetzt da sind, weiter wachsen lässt. Wir bitten es in deinem Namen, Herr Jesus, dass du es tust durch das Band der Liebe. Wir wollen dich bitten, dass du die Liebe stärkst unter uns und wollen dich bitten für jeden Einzelnen, dass keiner von unseren Lieben unterwegs verloren geht. In Jesu Namen. Amen.